ARD Sounds.
Das Interessante ist, dass der Funkverkehr vom Bauchraum zum Gehirn nach oben viel, viel höher ist, als was unser Gehirn nach unten funkt. Mhm. Deswegen sagt man immer, mein Bauch sagt nein, ne, solche Dinge.
Bauchgefühl.
Oder mein Bauchgefühl ist schlecht und so. Ja. Und seitdem ich persönlich das weiß, verlasse ich mich zu 100% aufs Bauchgefühl, weil das einfach der größere Muskel ist für sowas, wenn man so möchte.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Heute kümmern wir uns um Ihre Gesundheit und zwar um ein Organ, ja, über das immer noch einige ein bisschen verschämt sprechen, obwohl es doch so eine zentrale Rolle spielt für unsere Gesundheit, für unsere körperliche, für unsere seelische Gesundheit. Wir sprechen über die Verdauung, über den Darm mit dem Darmdoc, so nennt er sich selber, angereist aus Ingolstadt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ulrich Selz.
Vielen Dank. Ja, in der Tat nenne ich mich gar nicht selbst so, sondern es war die Idee vom Verlag.
Ach so.
Ja, wir haben ganz witzig. Das Buch sollte eigentlich, also unser Arbeitstitel war Katzenstreu im Darm.
Ach, bisschen schräg.
Ja. Nee, es gibt also viel so Darmreinigungskuren mit Zeolit und so. Und das wird eben auch als Katzenstreu verwendet. Aber das ging natürlich nicht.
Das muss man ja auch erstmal wissen, ne?
So schaut's aus.
Warum ist denn eigentlich das Reden über die Verdauung, über den Darm immer noch so ein bisschen schambehaftet? Können Sie sich das erklären?
Ich glaube, definitiv, weil es einfach riecht. Mhm. Also viele Menschen leiden ja wirklich unter Blähungen. Mhm. Und ich denke, das ist eine Sache, warum es schambehaftet ist. Es schickt sich nicht. Ne? Mhm. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass einfach Menschen versuchen, das zu verstecken und gar nicht drüber nachdenken, so, oh, es könnte ein bisschen mehr dahinter stecken, als man eigentlich so denkt. Ja.
Ja, und diese Tabuisierung hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass da Menschen oft jahrelang leiden, ne?
Definitiv. Mir ging es ja in der Kindheit genauso oder in der Jugend.
Genau.
Ne?
Da sprechen wir noch drüber später.
Ja, man versucht es einfach so ein bisschen zu verstecken. Ne? Also eine Hauterkrankung oder so, da sagt der andere, dann geh doch mal zum Hautarzt.
Ja.
Oder wenn irgendwas Gynäkologisches ist, glaube ich, ist die Hemmschwelle bei Frauen auch noch mal ein bisschen niedriger als beim Thema Darm.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach am Organ selbst liegt.
Ja. Sie haben sich ja eingehend damit beschäftigt, auf über 400 Seiten der Darmdoc, wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst. So heißt Ihr aktuelles Buch. Und da räumen Sie mit ganz vielen Mythen auf. Das ist total spannend, sprechen wir natürlich heute drüber. Und zeigen auch dieses komplexe Zusammenspiel eben zwischen Verdauung, Mikrobiom, Immunsystem und Psyche. Welche Erkenntnis fanden Sie denn eigentlich am erstaunlichsten bei Ihrer Buchrecherche?
Erstens mal ist es natürlich eine Eigenrecherche. Mhm. Erstaunlich fand ich, dass sich die Universitäten schon wirklich so intensiv damit auseinandersetzen, dass auch die Labordiagnostik so weit fortgeschritten ist. Mhm. Aber dass wir letztlich in der Kassenmedizin oder das, was wir als Patienten bekommen von diesem Wissen, dass das noch häufig sehr, sehr rudimentär ist. Das ist eigentlich so diese Diskrepanz, dass die Labordiagnostik gerade im Bereich der natürlich sowohl Darmerkrankungen oder auch die Diagnostik mit Koloskopie und so weiter ist natürlich sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir können ja sehr viele Darmkrebse mittlerweile früh erkennen und auch verhindern. Aber die Zusammensetzung der Bakterienwelt, das ist eigentlich so das Erstaunliche daran, dass da wie so eine Parallelwelt gibt, eine wissenschaftliche, die sich immer weiter fortentwickelt, von der wir aber so eigentlich gar nicht profitieren oder erfahren.
Und woran jetzt liegt das?
Ich denke, es liegt zum einen daran, dass man natürlich diese ganzen Tests erstmal verifizieren muss, dass diese Entwicklungen schneller gehen als vielleicht politische Entscheidungen, dass es einfach dann in die Kassenmedizin kommt. Mhm. Das wird ein Grund sein. Der zweite Grund ist natürlich, dass es leichter ist, sagen wir mal, wenn man einen hohen Blutdruck hat als Arzt, den Blutdruck zu senken und dieses Ergebnis dann relativ schnell zu verifizieren. Ja. Oder ich habe jemanden mit einem Eisenmangel und gebe Eisentabletten und dann sehe ich, der Eisenwert steigt wieder. Aber der Darm oder das Thema Darmgesundheit, wenn es um das Bakterienwachstum geht, wenn man halt gewisse schädliche Keime rausleiten muss oder wie auch bekämpfen muss oder wie auch immer. Das dauert halt.
Also man kann komplexer auch.
Komplexer, ne? Dauert länger. Ja. Und man kann sich einfach so vorstellen wie der Garten draußen. Mhm. Da kann ich ja auch nicht von heute auf morgen Unkraut weg und ich habe einen Golfrasen.
Manchmal hat man schon das Gefühl, dass diese Unverträglichkeiten viel mehr geworden sind in den letzten Jahren. Also Laktose, Gluten und was es da so alles gibt. Ist denn da was dran oder gibt es einfach eine bessere Diagnostik?
Ich kenne die Zahlen nicht, aber wir wissen ja beim Thema Darmkrebs zum Beispiel, grundsätzlich ist es ja so, die Darmkrebszahlen, die sinken, je älter wir werden. Also die Vorsorge und die Früherkennung, das funktioniert recht gut. Mhm. Aber im Bereich der jungen Menschen sehen wir ja sehr, sehr hohe Zahlen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei den Unverträglichkeiten ganz einfach so ist, durchs Fastfood und durch die Lebensmittelqualität, die die Jüngeren zu sich nehmen, nach wie vor ja zuckerhaltige Getränke. Ich bin immer wieder schockiert, auch habe ja selbst Kinder, wenn so ein Kindergeburtstag ist zum Beispiel und dann gibt es dann einfach das Ungesündeste vom Ungesunden.
Zuckerparty.
Und dann wird es ja noch in kleinen Tüten mitgegeben. Das ist ja nochmal erstaunlich. Also ich finde, da haben wir in dem Bereich relativ wenig dazugelernt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich da reinspielt, aber natürlich auch verbesserte Diagnostik. Ja. Also ich selber als Patient damals in den 80er Jahren, was hatten wir denn groß? Ne? Da gab es ja nichts.
Dürfen Ihre Kinder gar nichts naschen?
Doch. Aber also bei uns gibt es jetzt zu Hause keinsterlei irgendwie Gummitierchen oder so irgendetwas. Mhm. Also wir versuchen das natürlich schon sehr, sehr gesund zu machen. Aber wenn dann natürlich mal eine Party ist oder so, dann sehe ich persönlich jetzt auch kein großes Problem, dass man da so ultra streng ist. Ich sage ja immer, wichtig ist das für einen Darm, was man im Alltag macht und nicht an Sonn- und Feiertagen oder am Feiertag.
Ja, ja.
Wenn da mal ein Ausrutscher dabei ist, wir stecken das natürlich weg. Aber wenn es in die Schule schon mitgegeben wird oder viele Familien haben ja so eine Süßigkeiten-Schublade. Ja, warum? Also man weiß es doch eigentlich.
Ich liebe Sie sehr. Was halten Sie eigentlich von der Zuckersteuer? Die ist ja gerade wieder im Gespräch.
Also ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schlecht. Mhm. Weil wenn man sich das mal anschaut, also meine persönliche Geschichte und die von meinem Bruder, wir waren ja in der Kindheit und Jugend wirklich schwer darmkrank. Mhm. Und es war so, früher gab es diesen Instant-Tee, vielleicht kennen Sie den auch noch, mit Zitrone.
Diese Körnchen.
Ja, genau,
oh Gott,
diese Körnchen,
ja,
die man ja dann so noch reingeworfen hat,
stimmt,
ohne Auflösen.
Ja, stimmt.
So, und das hat eigentlich vermutlich unsere Gesundheit ruiniert.
Wow.
Viel zu viel Zucker und dadurch schlechtes Immunsystem, immer wiederkehrende Infekte der Ohren oder Nase und so. Und was hat es denn damals gegeben? Hat man natürlich mit dem Antibiotikum draufgeknallt, was ja jetzt auch schon sich verbessert. Ne? Das muss man wirklich so sagen.
Ja.
Die Fachgesellschaften empfehlen ja, das Antibiotikum nicht bis zum Ultimo durchzuziehen, sondern einfach aufzuhören, wenn die Erkrankung bewältigt ist. Also ich finde es nicht schlecht mit der Zuckersteuer,
ja,
muss ich ganz
auch
ehrlich
funktioniert
sagen.
Funktioniert ja auch in anderen Ländern schon ganz gut, ne? Dass die Hersteller dann einfach weniger Zucker reinpacken. Wir möchten Sie gerne noch ein bisschen näher kennenlernen, haben Ihnen deshalb auch einen Lebenslauf geschrieben und Sie dürfen den jetzt mal selber vorlesen.
Ich heiße Ulrich Selz und halte jeden Pups für einen zu viel. Wir müssen Verdauungsbeschwerden nicht einfach hinnehmen, sondern können viel für unseren Darm tun. Geprägt haben mich meine eigene Leidensgeschichte als Kind, die unschönen Erlebnisse als Krankenhausarzt und die Erkenntnisse der ganzheitlichen Medizin. Gerade in Sachen Ernährung sollten wir nicht irgendwelchen Dogmen folgen, sondern Forscher in eigener Sache werden. Denn am Ende bist du der einzige Experte für deinen Körper. Auch wenn ich viele Warnungen ausspreche und privat absolut gesund lebe, bin ich ein durchaus witziger und lockerer Typ. Mein Lebensmotto: gib dein Bestes.
Können Sie da ein Stempelchen drauf machen?
Oh ja, da mache ich einen großen Stempel drauf.
Sie haben gerade schon kurz angesprochen, Sie selbst hatten als Kind oft Bauchschmerzen, waren darmkrank, Ihr Bruder auch.
Ja.
Ne? Wie hat sich das denn geäußert? Wann ging das los, in welchem Alter?
Ja, das ging bei mir so mit 5, 6 Jahren schon langsam los, hat sich dann gesteigert, 8, 9, 10, 11, 12. Und parallel mein Bruder auch, der ist 4 Jahre jünger und hat letztlich ja auch das Gleiche bekommen. Und bei ihm kam dann eine Hauterkrankung dazu. Und das war so der Ausschlaggeber, dass meine Mutter sich extrem mit Gesundheit beschäftigen musste, zwangsläufig, weil er hat sich ja blutig gekratzt und so. Ich habe das mitgekriegt als größerer Bruder und es war wirklich, wirklich schlimm. Und man hat immer nach einer Ursache gesucht und durch glückliche Zufälle und natürlich ein unglaubliches Engagement von meiner Mutter sind wir dann letzten Endes draufgekommen auf die richtigen Ärzte, was kann man da machen und so weiter. Und so hat sich das dann so entwickelt, dieses Wissen um den Darm, dass es mich eigentlich ja letzten Endes seit der frühen Kindheit oder frühen Jugend schon wirklich beschäftigt hat. Und witzigerweise, mein Bruder war dann soweit, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, mein Bruder hat in seinem Bett oben eine schwere anaphylaktische Reaktion bekommen.
Das und meine ist so ein
Mutter,
allergischer Schock, ne?
Schock fast, ja. Geschwitzt, Aschfahl im Gesicht und so, also richtig Alarmstimmung. Mhm. Und was war da? Wir hatten so ein offenes Haus, also die Stockwerke, die waren halt nicht so abgetrennt.
Ja.
Und meine Mutter hatte unten für einen Pudding Milch erhitzt in der Küche. Und allein durch das Weiterleiten der Milchmoleküle hat er oben, also war so ein starker Allergiker, dass er diesen Schock bekommen hat. Einerseits dramatisch, aber andererseits war das so einer der Punkte, wo wir dann gesehen haben, oh, das muss was mit Milch zu tun haben. Und es war dann so, dass wir einen guten Arzt damals kennenlernen durften, einen absoluten Exoten in seinem Bereich. Und der hat es dann tatsächlich verifiziert. Und dann ging es weiter. jetzt geht man in einen Bioladen rein oder wenn man eine Glutenintoleranz hat oder so, da gibt es Spezialfirmen für das.
Und Produkte, klar.
Ja, selbst auf dem Land kann man da einfach gute Produkte im Internet bestellen. Aber früher gab es, ich kam aus Ingolstadt, ne? Wir hatten einen kleinen Bioladen, der war so groß wie Ihr Studio hier, und also nicht sehr groß. Ja. Ne? Und das war damals das Problem. Und meine Mutter ist dann draufgekommen, es muss irgendwas mit Gewürzen zu tun haben, weil mein Bruder und ich, wir konnten kein, also er war eigentlich schlimmer dran, er konnte keine normale Wurst tolerieren. Also die Milchprodukte waren ja weg.
Ja.
In dem Sinn gab es ja diese vegane Szene und so, gab es ja noch nicht.
Ja.
Und dann hat unser Landmetzger, dort wo meine Eltern herkamen im Fränkischen, mit dem haben wir gesprochen. Und der hat dann recherchiert. Und was haben die gemacht früher? Die haben Gewürze bedampft mit Milch, weil das ja ein Klebeeiweiß ist. Mhm. Und dort haben sie dann Geschmacksstoffe dran geklebt. Und das war die Erklärung, wieso er so eine konventionelle Wurst nicht vertragen konnte. Und sie konnte ja 1982, 83, 84 nicht im Bioladen reinmarschieren und sagen, ich brauche eine Wurst, die einerseits lang hält und nichts drin hat.
Ja.
So, und unser Metzger, der hat sich damals so reingefuchst und hat es tatsächlich geschafft, die erste, wahrscheinlich erste Allergikerwurst Bayerns zu schaffen.
Und Sie sind Jahrgang 1977, also
richtig.
Das ist schon ein paar Jährchen her.
Das ist ein paar Jährchen her. Und es ging dann so weit, dass er bekannt wurde in Franken, in Mittelfranken, und wirklich sein Produktportfolio ausgebaut hat und hat tatsächlich auch dann es geschafft, eine Salami ohne Geschmacksverstärker und ohne Konservierungsmittel und das so herzustellen. Das muss wohl eine große Kunst sein.
Gibt es denn noch den Menschen?
Der ist leider schon verstorben.
Ach, schade.
Ja, aber das war wirklich jahrelang der absolute
aber
Renner.
Haben Sie auch und Glück gehabt, ne? Wow.
Total. Und der, ja.
Ihre Mama hat ja eh alles gegeben, ne, für euch. Sie war auch mal in einem Rohkosthotel mit Ihnen und das hat gar nicht funktioniert.
Ja, der Schuss ging im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los.
Aber warum eigentlich? Sie haben ja da sehr, sehr, sehr gesund gegessen.
Genau. Das Problem war halt, unsere Därme waren halt völlig hinüber. Mhm. Und wir sehen ja gerade momentan den Trend des Fibermaxings, also viele Ballaststoffe essen. Mhm. Das ist trendet gerade so auf Instagram hoch, nachdem wir jetzt ja die Fleischphase hinter uns haben.
Proteine haben wir doch die ganze Zeit jetzt gegessen.
Jetzt ist, Ballaststoffe sind das neue Protein.
Habe ich verpasst.
Ja, ne, kommt ja erst.
Okay.
Kommt. Und hier ist es ganz einfach so, dass ein Darm, der nicht gesund ist, einfach ein Problem hat. Wir haben Verdauungsenzyme für das Fett, wir haben Verdauungsenzyme für Eiweiß. Und wir haben Verdauungsenzyme für Kohlenhydrate. Mhm. Aber für die Ballaststoffe bilden diese Verdauungsenzyme nicht unsere Organe, also nicht die Leber, Gallen, Blase und so weiter, oder die Bauchspeicheldrüse, sondern unsere Bakterien. Die fermentieren oder zerlegen diese Ballaststoffe. Jetzt, wenn ich das häufige Problem habe, ich habe zigtausende von Mikrobiomuntersuchungen gemacht, also ich schaue mir die Zusammensetzung der Darmflora an, der Bakterien. Wenn Sie das dann sehen, dann ist Ihnen sofort klar, warum das nicht funktionieren kann, weil dort einfach Fäulniskeime hochkommen, also Keime, die zwar in uns leben, aber nicht in der Menge leben, die machen dann die stinkenden Blähungen und so, aber die guten Keime, die fehlen, es ist einfach zu wenig Verdauungsleistung, und das war der Grund damals, jetzt ist es mir klar, ne? Aber damals war es halt nicht klar, das war der Grund damals, wieso man dann so schlimm auf die Rohkost reagieren konnten oder mussten oder letzten Endes reagiert haben.
Das finde ich ja auch ganz spannend, was Sie in Ihrem Buch schreiben. Eine passende Ernährung ist immer individuell. Also es gibt natürlich schon ein paar Richtlinien. Zucker zum Beispiel sollte man doch eher sehr, sehr dezent zu sich nehmen. Aber individuell, was meinen Sie denn damit? Also weil es gibt doch schon Sachen, wo man sagt, das ist jetzt für jeden Menschen gesund, oder?
Ja, definitiv. So ist es natürlich auch. Es geht eher um die Menge. Man hört ja das oft, ne? Jemand kommt aus einer ungesunden Ernährung und irgendwas passiert, der Freund kriegt einen Herzinfarkt, was auch immer, und er beschließt, ich möchte jetzt gesünder werden oder gesünder mich ernähren. Und dann ist es ja häufig so, dass so eine Umstellung von heute auf morgen kommt und das überfordert meist unseren Darm. Jetzt sehen Sie das zum Beispiel, wir nehmen so im Durchschnitt um die 20 Gramm Ballaststoffe zu uns. Die Fachgesellschaften sagen, hey, 30 Gramm wären besser, das sind 10 Gramm mehr.
Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, was sind denn Lebensmittel mit Ballaststoffen?
Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte,
Linsen,
Bohnen, sowas. Und zum Teil natürlich auch dann Vollkornbrot. Aber das Problem ist ganz einfach, jetzt dieser Trend Fibermaxing, da gehen die Leute ans Maximum, ne, mit 40, 50, 60 Gramm Ballaststoffen, weil es natürlich Studien gibt, je mehr Ballaststoffe wir essen, desto weniger Darmkrebs, je mehr Ballaststoffe wir essen, sogar besseres Herz-Kreislauf-System. Mhm. Also da steckt wissenschaftlich wirklich was dahinter. Und das ist das große Problem, dass wir den Darm letzten Endes überfordern. Und deswegen sollte man halt einfach die Ballaststoffmenge langsam erhöhen. Wenn ich wirklich Darmprobleme habe, dann empfehle ich selbst sogar ein Ballaststoffpulver, also gar nicht das über Gemüse zu machen. Also stellen Sie sich mal so eine Paprika vor, das ist ja alles schwer verdaulich. Mhm. Wenn ich dann plötzlich anfange, solche Lebensmittel zu mir zu nehmen, dann kann es halt einfach problematisch werden. Und dann ist das große Problem, dass die Leute eigentlich was Gutes tun wollen für sich und dann hören sie wieder auf.
Weil es einfach erstmal unangenehm ist oder sie übertreiben oder sonst irgendwas. Was ist denn so eine, wenn man jetzt mal sagt, ich möchte das über Lebensmittel zu mir nehmen, was ist denn eine gute Menge? Also wenn Sie jetzt mal so einen Speiseplan über einen Tag jemandem empfehlen müssten.
Also die Amerikaner sagen ja grundsätzlich mal Eat the Rainbow. Also ess möglichst vielfältig und bunt. Mhm. Also bunte Gemüse, also jetzt nicht nur immer die Gurke und die Tomate, weil einfach die Ballaststoffzusammensetzung innerhalb der Gemüse oder innerhalb des Obstes unterschiedlich ist. Und da gibt es Studien, je bunter wir essen, je unterschiedlicher wir essen, desto unterschiedlicher und vielfältiger und bunter wird unsere Darmflora, also die Zusammensetzung, da geht es erstmal drum. Ja. Mhm. Und dann, ich würde ganz einfach sagen, wenn jemand umstellen möchte, ballaststoffreicher zu essen, soll das einfach mit einem Chia-Pudding machen. Mhm. Also jetzt gar nicht mal mit 3 Tomaten mehr oder so oder mit einer großen Portion Kichererbsen, weil der Schuss kann im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen.
Ja, sondern, das ist dann der Pups zu viel.
Genau, richtig. So ein Chia zum Beispiel oder geschrotete Leinsamen, wenn man vielleicht 2 Teelöffel oder so
Leinsamen
anfängt.
Leinsamen sind ja super eigentlich.
Genau, ne? Ja. Da kann man einfach seine Menge dann erhöhen, der Ballaststoffe. Und der Darm braucht halt einfach seine Zeit, damit er erstmal ja diese Ballaststoffe verarbeitet, er macht ja was damit, ne? Das Bakterienwachstum regt sich ja an oder wird angeregt und er macht Buttersäure. Mhm. Buttersäure, Butyrat ist einer der Stoffe, der extrem wichtig ist, der jetzt auch natürlich in der Presse immer wieder ist. Sie kennen ja vielleicht die Publikationen über Darm und Depression und so weiter, also das Bauchhirn und das hängt im Wesentlichen mit diesem Butyrat zusammen. Ja. Und das ist einfach ein Stoff, der tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes unseren Darm beziehungsweise die Zellen heilen kann und von dem sich die Darmbakterien auch ernähren. Mhm. Jeder hat schon mal so ein Regal aufgebaut und kennt diese Holzdübel. Ja. Und so sind unsere Darmschleimhautzellen miteinander verbolzt, miteinander verzahnt, sodass also kein Molekül sich da durchquetschen kann. Mhm. Und wir kennen, viele Zuhörer bestimmt das Syndrom des durchlässigen Darms schon mal gehört, Leaky Gut. Und genau diese Verbindungen, die werden dann locker und Moleküle, die eigentlich nicht reingehören, die können sich dann dadurch quetschen.
Okay, verstehe. Was ja auch total angesagt ist, gerade sind fermentierte Lebensmittel. Die sollen ja auch so wahnsinnig gesund sein. Fermentieren, das ist eine ganz alte Methode, eben Lebensmittel durch Mikroorganismen, Milchsäure, Bakterien, Hefe, Pilze und so weiter eben haltbar zu machen. Und das ist auch wahnsinnig gesund. Ist da was dran?
Ja, definitiv, natürlich. Wird ja immer wieder empfohlen. Sauerkraut zum Beispiel, aber natürlich das selbstgemachte oder das offene Sauerkraut, also nicht im Glas zum Beispiel, das ist das Problem, dass es ja dann erhitzt wurde, sondern eben diese frisch fermentierten Lebensmittel, die haben natürlich, kommen mit einer großen Keimzahl mit und das gut. tut unserem Darm richtig gut. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen, dass es auch wieder nicht funktionieren kann, so toll, wie es sich anhört. Es ist so, wenn wir eine sogenannte Fäulnisflora entwickelt haben, sprich, wenn also Darmbakterien das falsche Futter bekommen haben oder man muss längere Zeit ein Schmerzmittel nehmen oder längere Zeit hat man Antibiotikum genommen zum Beispiel, dann können sich in uns Bakterienstämme hochentwickeln. Bakterien wachsen ja schnell und explosionsartig. Mhm. Und das große Problem ist, dass es auch Stämme gibt, die Histamin bilden. Also ein Stoff, der bei der Allergie zum Beispiel ausgeschüttet wird, der uns ein rotes Gesicht macht, im Extremfall einen allergischen Schock. Und das ist halt das Problem, dass diese fermentierten Lebensmittel schon sehr, sehr viel Histamin haben. Ah. Und jemand, der Probleme mit dem Darm hat, könnte dann eher drauf reagieren und sagt, was haben die alle mit ihren fermentierten Lebensmitteln?
Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Und das macht ja auch, ist immer die Menge auch ausschlaggebend. Na, wenn ich jetzt von heute auf morgen nur fermentierte Lebensmittel übernehme, ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Ja, in einer zarten Dosierung. Ist denn eigentlich die Krankheitsgeschichte Ihres Bruders und Ihre eigene auch, war das für Sie denn schon auch ausschlaggebend für Ihre Berufswahl und sich so intensiv jetzt zu beschäftigen mit Verdauung, mit dem Darm?
Das ist eigentlich ganz komisch. Es gibt so mehrere Erlebnisse in meiner Kindheit und Jugend. Mir war es gar nicht so bewusst. Sie haben ja im Vorgespräch auch danach gefragt. Also ich hatte eine ganz schwere Operation vor dem Kindergarten.
Als ganz kleiner Junge.
Mhm. Und ich war buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes 14 Tage ans Bett gefesselt.
Oh Gott.
Ja. Und es war dann so, dass ein Junge, der keine Eltern hatte, der kam mal zu mir ans Bett und hat mir dann so eine Drainage rausgezogen. Oh. Und das musste dann notoperiert werden. Ja. Und es war wirklich so wie im Film, da haben mehrere Schwestern und Ärzte dann, es war alles verblutet, das ganze Bett und so. Ich bin wirklich mit Karacho in den OP geschoben.
Waren Sie 3 oder was?
Ja, 4 muss ich gewesen
sein. Oh Gott.
Ja. Und das Problem war, es war alles so dramatisch, dann gab es da einen Narkosearzt und der hat zu mir gesagt, du pass auf, wir müssen das jetzt am lebendigen Leib machen. Der hat es tatsächlich so zu mir gesagt, ich kann mich daran erinnern. Aber hat er gesagt, ich kann jetzt keine Narkose machen, aber du darfst meine Hand so fest drücken, wie du willst. Mhm. Der hatte wahrscheinlich seine Hand noch 14 Tage danach gespürt. Aber das war so der erste Kontakt, dass mir jemand geholfen hat. Und danach kam natürlich die Geschichte mit dem Darm. Und dann gab es auch noch ein Ereignis, das ich fast auch schon aus meiner Erinnerung gelöscht habe. Mhm. Wir sind, mein Vater und ich, da war ich 12, sind wir zum schweren Verkehrsunfall dazugekommen. Und wir hatten immer die gleiche Strecke. Mein Vater war Vermessungsingenieur, der kannte die Feuerwehrhäuser. Damals gab es ja kein Handy und so. Ne? Und es war so, dass ein Auto in den Traktor reingefahren ist und der Bauer war offensichtlich verstorben. Also ich habe das gesehen mit 12. Ne? Und dann haben wir da die Feuerwehr geholt und das war so der zweite Kontakt irgendwie mit der Notfallmedizin, ja, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Ja. Ja, und dann bin ich zum Roten Kreuz so mit 15, Jugendrotkreuz. Und dann wollte ich unbedingt Rettungsdienst fahren, das hat mich fasziniert. Wir hatten so eine große Bertelsmann-Bibliothek damals, die Bücher, ne? Da war so ein OP-Bild drin von einer OP. Tatsächlich ein offener Bauch mit dem Darm.
Und das hat sie schon gepackt.
Es hat mich abgestoßen, so. Das war widerlich. Ja. Ich fand es absolut schlimm.
Ja.
Aber ich konnte irgendwie meine Augen, ich habe es immer wieder aufgeschlagen. Ja. Ich konnte meine Augen nicht davon weghalten. Und dann habe ich eigentlich versucht rauszufinden, würde ich das würde ich das schaffen? Mhm. Und dann war es tatsächlich so, wir haben dann einen Schüleraustausch gemacht mit USA, mit 16, an der Westküste. Und plötzlich war ein Polizist da, der hat uns abgecheckt. Ne? Und dann habe ich mit dem gesprochen, wir als Gruppe, ja, ob man da nicht mal einen Rettungswagen anschauen kann und so. Mhm. Und dann hatten die so einen Stadtpark einen Rettungswagen geholt. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich in Deutschland schon Rettungsdienst fahre, dass ich 17 bin.
Ja.
Ich wusste nämlich, damals durfte man mit 17 als dritter Mann im Rettungswagen mitfahren.
Mhm.
Und dann haben sie das eingefädelt. Dann habe ich meinen ersten Tag im Rettungsdienst mit 16 in USA verbracht.
Ja, wow.
Und bin dann natürlich zurück nach Deutschland und habe denen erzählt, in Amerika ging es ja auch. Und tatsächlich, ich glaube, 3 Tage nach meinem 17. Geburtstag habe ich meine erste Schicht gefahren.
Wow. Sie haben Medizin studiert in Ulm, München. In den USA waren Sie auch eben eine Weile. Und dieses Studium, dann 3 Jahre Assistenzarzt waren Sie für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie, dann auf der schwerverbrennenden Intensivstation. Und in Ihrem Lebenslauf haben wir vorhin von unschönen Erlebnissen im Krankenhaus gehört, als Sie da gearbeitet haben, die Sie dann auch so ein bisschen vertrieben haben, kann man
ja
sagen, oder?
Ja, definitiv. Also es war ja so, dass ich wirklich sehr, sehr früh in diesem Bereich Notfallmedizin unterwegs war. Mir hat das große Freude gemacht, war dann, wie gesagt, ehrenamtlich im Rettungsdienst. Das hat sich dann natürlich vollzogen, weitergeführt. Habe ich das im Studium, konnte dann ganz tolle Formulaturen machen, auch in einem Traumazentrum in den USA. Und so war das einfach für mich eine Welt, die ich geliebt habe. Also diese Schwerstverletzten in unserem Krankenhaus, das war eine berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, auch schwer verbrannte. Ich wollte unbedingt auf dem Rettungshubschrauber mal als Arzt sein. Und dann kam ich auf die Intensivstation als Arzt und da gab es wirklich ein unschönes Erlebnis. Da habe ich eigentlich so innerlich gekündigt. Man spricht ja bei den Leuten, die in den Burnout gehen, immer so von einer innerlichen Kündigung. Ja. Ich war zum Glück nie im Burnout, weil ich vorher die Kurve gekratzt habe. Aber wir hatten tatsächlich eine alte Dame, die sehr, sehr hoch betagt war, um die 90 muss sie gewesen sein. Und unser Chefarzt und der Oberarzt, die waren also fest davon überzeugt, dass sie ja wieder auf die Normalstation kann und gesund wird. Und das Pflegepersonal hat gesagt, nee, also die wird sterben. Und jeder war eigentlich der Meinung, so die wird sterben. Und an dem Tag waren tatsächlich dann die Angehörigen da in der Nacht oder am Abend. Die hatten sich schon verabschiedet. Und ich hatte in der Nacht um 3 oder 4 der Oberärzte am Telefon wegen einem anderen Fall. Und dann ist die Dame verstorben und man hat mir dann angewiesen, sie zu reanimieren. Und das war einfach so ein starker ethischer, so eine starke ethische Diskrepanz, dass ich gesagt habe oder mir die Frage gestellt habe, will ich das wirklich mit 50 noch machen? Möchte ich wirklich da abends oder nachts im OP sein und so? Ich habe einen Heidenrespekt vor meinen Kolleginnen und Kollegen, die das machen bis zur Rente und auch vom ganzen Pflegepersonal. Also man kann solchen Menschen, denke ich, nicht genug danken, weil sich keiner ausmalen kann, was da eigentlich los ist auf solchen Stationen. Und ja, für mich, ich habe mir dann gedacht, nee, meine eigene Geschichte, ich hatte immer so meinen Plan B. Ich hatte mir immer gedacht, okay, wenn das mit der Anästhesie mal irgendwie nichts wird oder so, dann, ich habe es nochmal ausprobiert, bin nochmal an eine Universitätsklinik für ein halbes Jahr, habe dann gedacht, okay, vielleicht ist es da irgendwie anders und ich werde dann mal Oberarzt in einem Krankenhaus oder so, vielleicht mal Chefarzt. Aber das hat mir dann nicht gepasst und dann gab es eine gute Gelegenheit und bin ich an eine Spezialklinik letztlich.
An die Deutsche Klinik für Integrative Medizin und Naturheilverfahren. Richtig. Bad Elster sind Sie dann gegangen. Das ist Integrative Medizin. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären.
Es ist ein ganz tolles Projekt damals gewesen von der LMU München, also von der Uni. Und die haben gemeinsam mit der DAK, mit der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, geguckt, wie können wir den Menschen helfen, die vielleicht so ein bisschen durchs System fallen oder wo die Zeit nicht ganz so da ist. Und herauskam Dieses Klinikprojekt, damals wurde das begleitet eben von einem Professor von der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Und das ist geglückt letzten Endes. Ne? Und darum war auch die Deutsche Angestelltenkasse immer eine der Top-Krankenkassen, gesetzlichen Kassen in Deutschland. Und ja, wir haben einfach Narrenfreiheit ein bisschen ein Stück weit gehabt. Es war so natürlich ein Stück weit auch persönliches Engagement als Arzt. Ne? Was möchte ich mit meinem Patienten machen? Aber wir hatten die Freiheit einfach, dass Menschen zu uns 3-4 Wochen kamen zur Reha. Und wir konnten dann einfach ja Infusionen geben, die man vielleicht so draußen nicht gibt. Wir hatten damals Schmerzinfusionen, Prokainbaseninfusionen für Menschen mit Fibromyalgie. Wir hatten viel Fibromyalgie-Patienten, wir hatten viel Menschen mit chronisch...
Was ist das? Ich kenne das nicht.
Ja, einfach Ganzkörperschmerzen. Das gab es damals, gab es eigentlich nur die Bezeichnung, so ein bisschen Weichteilrheumatismus, Fibromyalgie. Jetzt hat man schon ein bisschen die Diagnose gesichert. Aber man wusste eigentlich nicht so recht, was macht man mit solchen Leuten. Ne?
Ja.
Und wir hatten extrem viele Darmpatienten natürlich. Mhm. Wir waren auch eine Fastenklinik, Heilfasten nach Buchinger. Da kamen dann auch jede Woche Menschen, die gefastet haben. Und viele tatsächlich auch nicht mehr operierbare Menschen mit Morbus Crohn zum Beispiel, mit Colitis ulcerosa, Allergien und so weiter. Das und Migräne, ja.
Aber es ist ja schon so, integrative Medizin bedeutet ja auch, dass man auf den Zusammenhang zwischen seelischer und körperlicher Gesundheit schaut.
Ne? Wir hatten sozusagen dort Gesundheitstrainer. Also es gab immer Gruppen in diesem Krankenhaus und dann sind die zum Nordic Walking gegangen, haben viele Vorträge mit Ernährung. Wir hatten damals die Leitzmann-Ernährung. Also das war schon wirklich von A bis Z ein super Klinikkonzept. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es ist eher so ein bisschen im Bereich psychische Erkrankungen. Das Klinikkonzept hat sich verändert. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es einfach super gut. Und ja, wahrscheinlich gab es keine andere Klinik in Europa, die das so professionalisiert aufgezogen hat in Verbindung mit Uni, Kassen und so weiter. Und das hat mich halt sehr angesprochen. Da gab es einen Professor, der hat gesagt, Mensch, da kommt jemand von der Uni, wir wollen Studien machen und kommen Sie doch zu mir und ich verspreche Ihnen, Sie werden hier Spaß haben. Ich kann mich erinnern an meinen ersten Dienst. Ich kam ja aus der absoluten Notfallwelt. Ich hatte damals als Assistenzarzt den Piepser schon für die Notkaiserschnitte an der Uni. Also Stress pur, wahrscheinlich eines mit der stressigsten Situationen im OP, der Notkaiserschnitt. Und aus dieser Welt kam ich. Ich habe dann von heute auf morgen diese Chance einfach genutzt. Und ich weiß noch, mein Professor sagt, ja wissen Sie, bei uns ist es halt so, Sie haben das ganze Wochenende Dienst. Dann sage ich, ja gut, okay, dann ist der Freitag, der Samstag, der Sonntag, sagt er. Aber Sie können da auch natürlich den Sportraum benutzen und solange Sie in der Klinik sind, ist alles gut. Und solche schlimmen Notfälle haben wir nicht. Also wenn da mal Ruhe eingekehrt ist und Sie Ihre Sprechstunde gemacht haben, dann dürfen Sie auch mal in die Sauna gehen. Sagen Sie einfach den Schwestern Bescheid. Und so war das dann. Ja, ich habe dann immer meine Sprechstunde gemacht. Das war halt einfach ein ganz anderes Krankenhaus. Da gab es halt keine eklatanten Notfälle. Ja, ich habe dann ein paar Mal schon einen Notarzt mal gebraucht für einen Patienten, aber es waren vielleicht 2-3 Mal
Ausnahmen
in mehreren Jahren. Ja.
Weil Sie gerade vom Fasten gesprochen haben, das hört man ja auch immer wieder, dass es super gesund ist, jedes Jahr eine Woche mal zu fasten oder so. Empfehlen Sie das auch für den Darm?
Kann man natürlich machen. Die Studienlage dazu ist recht gut und viele Menschen nehmen das natürlich auch einfach so als psychologischen Reset mal. Unser Chef wollte damals immer, dass wir auch fasten. Und ich habe es 3-mal versucht, 3-mal beim Abendessen gescheitert.
Sind nicht Ihr Ernst.
Ja, doch. Ja. Also dieses reine Heilfasten
haben Sie nicht
ist
geschafft.
Definitiv nichts für mich. Ja, also ein absoluter Wahnsinn. Wir haben das natürlich neben der Klinik gemacht. Ne?
Ach so,
ja,
na
gut, also neben der Klinik
schwer.
Jetzt nicht irgendwie eine Woche, so wie unsere Patienten, die dann letzten Endes ihre Gruppen hatten. Und
na, wenn man arbeiten muss, ist es echt schwer. Ne?
Aber er wollte das immer wieder. Ja, Professor, 3-mal jetzt, das 4. Mal machen wir nicht mehr. Er wollte auch, dass jeder einen Einlauf mal macht an sich selber. Also, dass wir einfach das komplette Klinikprogramm so durchleben. Und ja, hat super viel Spaß gemacht, die Zeit war toll.
Was bewirkt es denn eigentlich, wenn ich jetzt mal eine Woche auf feste Nahrung verzichte? Also da darf man ja nur Wasser trinken, ne?
Ja, Wasser, das gibt so leichte
Gemüsebrühen und sowas, genau. So, was passiert denn da genau? Warum ist das gut für den Darm?
Ja, erstens mal haben Sie natürlich keine Stoffwechselaktivität und Sie müssen ja nichts mehr verdauen. Ne? Also das ist immer ein großer, großer Vorteil, dass diese ganzen Verdauungsorgane zur Ruhe kommen. Darm kommt zur Ruhe und wir wissen aus Studien, dass es sich positiv auswirkt auf die Zusammensetzung der Darmbakterien. Deswegen gibt man ja ein bisschen Ballaststoffe oder ein bisschen Flüssigkeit, auch Mineralstoffe und so weiter gibt man. Und ja, letzten Endes, wir hatten den Schwerpunkt Fasten einfach natürlich zur Stoffwechselumstellung. Man geht ja dann in den Fastenstoffwechsel, sprich man schaltet auf Fettverbrennung um. Das ist das Erste, was passiert, so ja, nach 24, 36 Stunden irgendwie so in dem Dreh. Und wir hatten damals das Fasten unter anderem natürlich wegen den ganzen Stoffwechselerkrankungen, hoher Blutdruck. Also man muss wirklich zusehen als Arzt, wenn einer so ein komplett richtiges Fasten macht, dass man dann die Blutdrucktabletten absetzt, weil es den Blutdruck so runter Haut schon nach einem Tag. Also jeder, der Blutdrucktabletten nimmt und selbst zu Hause fastet, bitte nur mit einer Fastenbegleitung oder nur mit Ärztbegleitung. Ja, man muss die Blutdrucktabletten dann neu einstellen. Das ist so ein Vorteil. Ich weiß nicht, ich kann mich an einen sehr, sehr bekannten Wirt damals erinnern, aus einer deutschen Großstadt. Der kam jedes Jahr zum Fasten. Ne? Der hat dann unterm Jahr wieder Party gemacht und dann musste das wieder abgespeckt werden. Das war natürlich auch einer der Gründe.
Ja.
Aber einer der Hauptgründe war bei uns die Migräne. Wir hatten sehr, sehr viele auch austherapierte Migränepatienten, vor allem Patientinnen. Und die haben sehr, sehr gut auf dieses Fasten reagiert damals. Und damals war es halt so, man wusste schon, oh, Migränepatientin kam rein in die Klinik mit Fasten. Es gibt am ersten Tag einen schweren Migräneanfall. Also wenn sich der Stoffwechsel umstellt, dann passiert es leider. Aber wir hatten wirklich Patientinnen, die unglaublich lange dann wieder stabil blieben mit der Migräne und die nach 2, 3 Jahren wieder kamen.
Durch das Fasten ist
durch
die Migräne
Fasten,
weggegangen.
Genau. Das ist so, dass bei manchen Menschen mit Migräne es sich günstig auswirkt, wenn wir auf die Kohlenhydrate verzichten, wenn wir also den Blutzuckerspiegel tiefer fahren und wenn wir eher die Fettverbrennung hochfahren über die Produktion der sogenannten Ketonkörper, also quasi der Fastenstoffwechsel oder das, was man mit einer ketogenen Ernährung auslösen möchte. Und das war damals der Trick. Das funktioniert nicht bei jedem, aber bei einigen Menschen sehr, sehr gut.
Und ketogen heißt gar keine Kohlenhydrate.
Ja, oder sehr, 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 sehr wenig Kohlenhydrate.
Wow, spannend.
Und das macht man da halt einfach mit Fastenstoffwechsel mit der Brechstange.
Ja.
Aber quittiert es dann vermutlich schon innerhalb der ersten 24 Stunden mit einem schweren Anfall. Wir mussten die Patientinnen dann auch immer intravenös behandeln mit Schmerzmitteln, dass man da über die Zeit drüber hinwegkommt. Aber eine tolle Sache, ja.
Also kann erfolgreich sein.
Toll. Genau. Manche Gehirne können einfach mit diesen Ketonkörpern ihren Energiestoffwechsel vermutlich, das ist die theoretische Erklärung dahinter, besser bewerkstelligen und eben mit Zuckern nicht so gut.
Okay, verstehe. Jetzt machen wir mal eine kleine Reise, weil das finde ich nämlich ganz spannend. Das machen Sie auch in Ihrem Buch, eine kleine Körperreise. Los geht es ja im Mund. Wir stecken Nahrung in den Mund, wir kauen.
Richtig.
Da sagen ja manche 30 Mal kauen, da falle ich ja ins Koma.
Ja. Aber,
also gut kauen einfach, egal wie oft.
Aber, gut kauen, einfach zerkleinern, ja.
Also richtig schön klein machen, da geht es ans Schlucken.
Richtig.
Auch beeindruckend, wie viele Muskeln da am Start sind.
Absolut beeindruckend. Ja, und dann sind wir im Magen. Die Verdauung geht ja im Mund schon los mit dem Speichel. Kommen ja schon die ersten Enzyme rein. Und die Aufgabe des Magens, der Magen hat übrigens auch eine Flora, also es ist auch ein Bakterienbesatz im Magen. Natürlich nicht so viel wie im Darm. Aber da geht es in erster Linie darum, dass wir unsere Eiweiße niederringen. Diese Proteine und die Eiweiße, die müssen da aufgespalten und aufgedröselt werden. Deswegen gibt es die Magensäure. Deswegen gibt es dann auch schon die ersten enzymatischen Aktivitäten dort.
Im Magen.
Im Magen.
Das ist das erste nach der Speiseröhre sozusagen.
Und da haben wir ja einen sehr, sehr starken Muskel, der dann noch fleißig mitwirkt. Ne? Der Magen, der durchmengt das Ganze noch. Und ja, dann geht es eine Station tiefer im Dünndarm. Und wir haben im Magen ein sehr, sehr saures, wir haben die Magensäure, ein sehr, sehr saures Milieu. Und dann dreht sich dieses Milieu ins Basische, also wird neutralisiert. Die Bauchspeicheldrüse, die hat dann einen Großteil Arbeit dran, dass quasi sich der pH-Wert ändert. Und das ist die Voraussetzung, dass wieder andere Verdauungsenzyme wirken können, die aus der Bauchspeicheldrüse kommen. Da geht es dann um die Kohlenhydratverdauung, die Gallenblase, beziehungsweise die Gallenblase ist nur ein Speicher. Ne? Die Verdauungsenzyme, die werden in der Leber gebildet und die mischt dann fleißig mit. Dann wird sozusagen der Saft von links und der andere Saft von rechts eingespritzt.
Was da
los ist, ne? Ja, ja, da ist richtig, richtig Party. Und dann wird halt enzymatisch vorverdaut und dann wird durchmengt, sodass wir also die ganzen Nährstoffe nach und nach aufdröseln. Und ja, letzten Endes trägt der Darm dann auch zur Produktion von Vitaminen bei. Ne? Also das passiert auch nochmal im Darm. Er reguliert das Immunsystem. Also das sind alles Prozesse, die direkt einige Millimeter quasi unterhalb unserer Darmschleimhaut stattfinden. Also nicht nur die Verdauung findet statt. Man kann sich so, gerade beim Immunsystem ist super interessant, das wissen ja auch die wenigsten Menschen, man kann sich wie so einen Trommelrevolver vorstellen. Ne? In der Mitte läuft das Verdauungsrohr so durch und außenrum sind so wie die Patronen, so wie so langgezogene französische Baguettes, die heißen Peyerschle Plaques. Und dort sind so 60-70% unserer Immunzellen drinnen, bei Kindern noch mehr, bis zu 80-90%. Und das ist so der Darm, die größte Austauschfläche unseres Körpers. Also wenn wir da was verschlucken oder auch dann irgendwo einen Keim verschlucken oder so, dann kriegt es der Darm natürlich mit. Und das Immunsystem reagiert da auch drauf, wie unsere äußere Haut. So ähnlich kann man sich's vorstellen.
Ja.
Ja, und der Dünndarm, der ist relativ keimarm im Vergleich zum Dickdarm.
Der kommt am Schluss,
der Dickdarm. Der kommt am Schluss, genau. Und ja, die ersten Aufnahmeprozesse, also je länger sozusagen der Darm wird oder je länger die Reise wird, desto mehr wird aus dem Stuhl rausresorbiert an unseren Nährstoffen, Eiweiße, Fette, Vitamine, Mineralstoffe und die ganzen Makronährstoffe. Und dann, der Dickdarm hat dann die Funktion, dass wir letzten Endes den Stuhlgang eindecken wieder, dass wir noch Wasser rausziehen, dass es halt ein schönes Brikett wird.
Wieso knurrt uns eigentlich der Magen, wenn wir Hunger haben oder der Bauch oder was knurrt denn da eigentlich?
Das ist die Peristaltik, also es ist die Beweglichkeit des Darmes und des Magens, da kommt halt nichts zum Verdauen. Ja. Und wenn man sich das mal anschaut, das hat mich als Anästhesist in der OP immer unglaublich fasziniert, wenn die Bauch-OPs waren, wie hochaktiv eigentlich der Darm auch in Ruhe ist. Ne? Also der schlängelt sich da raus und wie so eine Schlange kann man sich das vorstellen, wie so ein Schlangenbeschwörer, der einen Kessel voll Schlangen aufmacht. So wie,
also wenn
da.
Sie einen geöffneten Bauch gesehen haben.
Ja, ja, genau. So wie, so wie Sie jetzt da sitzen, Ihr Darm macht richtig Ballett da unten, aber außen sieht man halt nichts. Ja. Also der bewegt sich ständig und wenn dann halt oben nichts nachkommt, dann gurgelt es und dann, ja.
Also die Bewegung macht das Geräusch exakt sozusagen. Richtig, ja. Aha, das ist ja interessant. Sie sprechen ja, haben vorhin schon kurz angesprochen, diese Darm-Hirn-Achse, also wie der Darm auch unsere Stimmung beeinflusst, dass man mit einem gesunden Darm sogar gegen Depressionen was erreichen kann. Vielleicht erklären Sie mal diesen Zusammenhang.
Grundsätzlich ist es so, wir haben ja das Bauchhirn. Und das finde ich wissenschaftlich extrem interessant. Wir haben wahnsinnig viele Nervenzellen unten in unserem Bauchraum. Wir beide können jetzt beschließen, dass wir einen Film anschauen und wir kriegen irgendwie Angst. Ne? Das können wir ja sagen, okay, jetzt kommt ein Film, wir wollen halt so die Angst nicht so spüren wie sonst. Wir können aber unserer Leber nicht sagen, pass auf, mach die Augen zu, das geht mit den Augen oben. Aber wir können der Leber nicht sagen, du pass auf, jetzt kommt dann gleich was zum Verdauen. Du machst jetzt mal 3 Stunden Pause, tust nichts, legst die Beine hoch. Die Leber, die macht, wenn was kommt.
Ja.
Und das ist das autonome Nervensystem. Also diese Prozesse, die funktionieren
automatisch.
Und das Interessante ist, dass der Funkverkehr vom Bauchraum zum Gehirn nach oben viel, viel höher ist, als was unser Gehirn nach unten funkt. Ungefähr 80-90% unseres Funkverkehrs, unserer Nervenleitungen oder das, was über die Nervenleitungen läuft, die Informationen, geht tatsächlich vom Bauch zum Gehirn. Deswegen sagt man immer, mein Bauch sagt nein, ne, solche Dinge.
Bauchgefühl.
Oder mein Bauchgefühl ist schlecht und so.
Ja.
Und seitdem ich persönlich das weiß, verlasse ich mich zu 100% aufs Bauchgefühl, weil das einfach der größere Muskel ist für sowas, wenn man so möchte. Also das ist das, was seitens der Nerven da abläuft. Und die Neurotransmitter, also wir haben ja so kleine Botenstoffe, die frei werden müssen, damit so ein Impuls weitergeleitet werden kann, die werden tatsächlich zum Großteil in unserem Darm gebildet. Also Serotonin zum Beispiel, unser Glückshormon, der Grund, warum wir Schokolade essen wollen. Da steckt sozusagen die Produktionsstätte im Darm.
Also das heißt, jeder Mensch sollte eigentlich mal gucken, wenn er jetzt Probleme hat, wie Blähungen, immer wieder Bauchschmerz oder sonst was und den Darm einfach mal checken lassen.
Es ist meine Meinung, dass es sehr, sehr klug ist, wenn man halt Richtung Prävention denkt. Ne?
Ja.
Also wenn ich Beschwerden habe, dann ja sowieso. Ne? Aber bin auch der Meinung, jede Frau sollte so mit 35 bis 40 Lebensjahren auch mal ihre Hormonwerte checken, obwohl sie keine Probleme hat, um einfach so diesen Status des Hormonsystems zu konservieren, weil irgendwann kommt die Menopause und dann weiß ich nicht genau, bin ich eine Frau, die eher an höhere Hormonspiegel gewöhnt ist oder reichen mir niedrigere Hormonspiegel?
Ja, das ist also halt immer das Problem, dass man es erst macht, wenn irgendwas unrund läuft. Ne?
So ist es. Also so eine Konservierung von einem Gesundheitszustand ist gar nicht so schlecht. Das ist schon ein Unterschied, da hängt das Hormonsystem schon mit drin, ob ich eine Gala-Moderatorin bin, wie Barbara Schöneberger, die ein Millionenpublikum live moderiert. Natürlich ein anderes Hormonsystem als jemand, der vielleicht sich eher zurückhält und in einem Büro einzeln arbeitet. Also da gibt es einfach Unterschiede. Je länger man mit Menschen arbeitet und je länger man sich solche Laborwerte anschaut, desto eher sieht man das.
Ja.
Und so ist es halt auch beim Darm. Natürlich, wir haben Blähungen, wenn wir bestimmte Lebensmittel essen, die blähend sind.
Ja.
Das ist bis zu einem bestimmten Moment normal. Aber wenn ich merke, oh, morgen ist wieder eine Präsentation und ich faste schon am Vortag deswegen oder meine Blähungen sind jetzt so schlimm, dass meine Partnerin mich des Schlafzimmers verweist oder wenn halt sowas ist, dann sollte man einfach mal nachschauen lassen.
Ja, ja.
Das ist absolute Pflicht, klar.
Den Zusammenhang, den ja ganz viele Menschen auch merken, ist, wenn sie so aufgeregt sind oder gestresst sind oder sonst irgendwas, dass dann die Verdauung komplett aus den Fugen gerät, ja, dass man Blähungen bekommt, vielleicht auch Durchfall oder sonst irgendwas. Das ist ja ganz krass bei Stress. Was passiert denn da genau? Warum reagiert der Darm da so drauf?
Es ist so, wir unterscheiden, wenn man so will, 2 Betriebsmodi. Einmal haben wir den Betriebsmodus, wir können gut mit Stress umgehen oder wir kriegen jetzt Stress. Das ist also ein Teil unseres Nervensystems, der Sympathikus. Das heißt, wir sitzen jetzt angenehm hier in München in einem Studio, aber wenn draußen jetzt eine große Knall wäre oder eine Explosion, dann würden wir zusammenzucken. Unsere Muskeln würden reagieren, unsere Herzfrequenz wird steigen, wir würden miteinander sprechen, oh, was ist jetzt? Wir würden so in dieser Position verharren, bis die ersten Stresshormone gewirkt haben. Und dann werden wir merken, oh, jetzt geht uns die Pumpe, auf gut Deutsch. Sprich, die Herzfrequenz steigt. Und das ist eigentlich so eine schlimme Form von dem, was bei Lampenfieber oder so passiert. Das heißt, das andere wäre ein Candlelight-Dinner, der Parasympathikus. Mhm. Dort wird das Blut in den Bauchraum gelenkt. Bei Stress wird das Blut in die Muskeln gelenkt, wird es aus dem Bauchraum rausgezogen, wird der Visus, also die Fähigkeit, schärfer zu sehen oder der Tunnelblick, ne, solche Dinge passieren da. Der Körper wird sozusagen auf Flucht oder auf Kampf eingestellt. Im Gegensatz zu der Parasympathikus-Tätigkeit, Candlelight-Dinner, alles schön gemütlich, ruhig. Da wird das Blut dann in den Bauchraum gelenkt, damit unsere Verdauungsorgane sehr, sehr gut funktionieren. Ich merke es heute selber in dem Interview, ne? Unbekannte Situation und so, ein bisschen Anspannung ist da.
Ja.
Also wäre es jetzt kein kluger Gedanke gewesen, davor zum Mittagessen zu gehen.
Ah.
Wäre es mein zweites Interview bei Ihnen oder das dritte, ja, ohne Probleme, weil mein Stressniveau, das Niveau der Anpassung, einfach tiefer wäre. Wir verstehen Stress so ein bisschen falsch immer. Wir denken, Stress ist, wenn ich auf einen Termin muss und dann ist alles hektisch. Aber eigentlich, im wissenschaftlichen Sinne, ist Stress unser Niveau der Anpassung. Wie sehr muss ich mich an eine Situation anpassen? Bleiben wir beim Beispiel Radio. Die Leute sehen mich jetzt hier nicht. Das ist eine wesentlich komfortablere Situation für mich, wie wenn wir jetzt live irgendwo im Bayerischen Rundfunk wären und 5 Kameras wären drauf.
Ja.
Also meine Anpassung an diese Situation ist niedriger, mein Stressniveau ist niedriger. Mhm. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben einen Zahnarzttermin, Sie müssen unbedingt hin, weil Sie einen schmerzenden Zahn haben, so, und es ist halt ein bisschen knapp und kurz vor dieser Praxis treten Sie ins Hundehäufchen. Ja, und es ist ein Sommertag und es gibt keine Regenpfütze weit und breit. Okay?
Ja.
Also wird das Niveau Ihrer Anpassung, sich da anzupassen, Ihr Stressniveau höher sein.
Wir reden ja jetzt schon eine Weile. Sind Sie immer noch gestresst? Nein, bitte nicht.
Nee, also ich war schon ein paar Mal im Radio.
Sehr
insofern ist
eben.
Das ist in Ordnung.
Mal.
Und gut, YouTube-Videos drehe ich auch einen Haufen. Insofern.
Ich habe noch ein paar ganz wichtige Fragen. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben hier. Aber es ist so interessant, mit Ihnen zu sprechen. Sport wird ja auch immer wieder empfohlen für einen gesunden Darm. Warum eigentlich? Wie hängt das denn jetzt zusammen?
Da geht es eigentlich um die Beweglichkeit des Darms, dass das alles schön durchgemischt wird und so. Das wird ja auch in Amerika, gibt es wieder so eine Tendenz, der Fart Walk.
Also heißt das so?
Ja, das heißt
der Putzspaziergang.
Fartwalk. Ja, der Fartwalk, der Purzspaziergang, also der Verdauungsspaziergang. Wir wissen einfach, unsere Verdauung läuft besser, wenn wir am Ende des Tages uns nach dem Essen ein bisschen bewegen. Es steckt natürlich auch was dahinter. Wir wissen, dass der Blutzuckerspiegel bei Leuten, die sich nach dem Essen sofort bewegen, tiefer ist.
Mhm, verstehe.
Ja, das ist der Zusammenhang.
Und warum geht es vielen Menschen so, dass sie ein bisschen Probleme mit der Verdauung haben, wenn sie verreisen?
Die Stresssituation haben wir ja gerade schon angesprochen. Also das ist,
aber da bin ich ja in Italien am Strand und trotzdem läuft das nicht.
Ja, ja, aber das ist eine andere Situation als zu Hause. Nee, es geht natürlich darum, erstens mal vielleicht ein gestörter Biorhythmus. Vielleicht habe ich eine Zeitzone.
Mhm.
Das könnte eventuell der Fall sein. Dann, Sie kennen es vielleicht selber, fremde Toilette. Ich meine, mit 16 ist das kein Problem oder mit 12, ne? Aber je älter das
man
wird.
Dass man so eine Hirnsperre hat dagegen.
Ja, Hirnsperre macht einen kleinen Stress in uns, logisch, ja. Und dann ganz häufig natürlich auf Flugreisen ist der Wassermangel, also dass wir einfach eindicken,
dass der Stuhl
eindickt. Mhm. Ich saß mal, ganz interessant, ich bin nach Amerika geflogen zum Kongress und neben mir saß ein Captain, Lufthansa-Captain. Und der hat mir erzählt, wie trocken die Luft eigentlich im Flieger ist.
Mhm.
Und hat mir dann auch immer wieder gesagt, da gibt es ja so Feuchttücher und so weiter. Er sagt, wenn man das jetzt einfach so halten würde, wenn die das nicht einsammeln würden, dann wäre das steif und trocken. So trocken ist die Luft in diesen Flugzeugen. Also gerade bei Flugreisen ist es dann halt so.
Ja.
Und dann klar, Bewegungsmangel natürlich. Also gerade hat man es mit der Bewegung. Mhm. Langes Sitzen, wenn ich 8 Stunden im Flieger sitze oder weiß ich, 11 oder dann im Auto, reicht der Italien. Das ist dann natürlich auch noch ein Problem. Das wäre die Verstopfung.
Mhm.
Viele Leute kriegen ja den flotten Otto. Dann sind es häufig auch mal die unbekannten Keime oder so, dann verunreinigtes Wasser oder halt einfach, dass man scharf ist oder unbekannt ist.
Ja, das bringt dann auch ein bisschen was durcheinander, genau. Sie selbst leben ja sehr gesund, haben wir im Lebenslauf gehört, sind aber ein lockerer Typ, haben wir auch im Lebenslauf gehört. Was macht denn der Darmdog, wenn er sich locker macht?
Da esse ich ganz normal.
Pommes, Schokolade.
Ja, jetzt nicht unbedingt in großen Mengen. Also ich würde jetzt nie irgendwie Gummitierchen oder normale Schokolade essen. Bei der Schokolade, da würde ich natürlich 70%, 80%, 90% Kakaoanteil wählen.
Mhm.
Aber es ist jetzt nicht so, wenn es irgendwo ein Stück Torte gibt oder so, dass ich derjenige bin, der es nicht isst. Das esse ich da mal, da freue ich mich auch dann drauf. Wichtig ist das, was wir unter der Woche machen. Ich würde nie unter der Woche das machen.
Mhm.
Aber so eine Ausnahme mache ich natürlich auch. Ganz klarer Fall. Wenn man sonst gut macht und sonst gesund macht, glaube ich, kann man das auch ohne schlechtes Gewissen machen.
Ja. Das beruhigt mich jetzt, dass sie auch mal Sahnetorte essen und nicht so wahnsinnig diszipliniert sind.
Aber wir sprechen über 5 Stücke im Jahr.
Also. Ist ja okay. Hauptsache, man gönnt sich mal was zwischendurch. Das finde ich sehr sympathisch. Jetzt gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Das ist nämlich schon die letzte Frage. Aber da müssen Sie sich jetzt kurz mal dran erinnern, was Sie so gemacht haben, als Sie 20 Jahre alt waren. Die letzte Frage lautet nämlich, was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Höre auf dein Herz und gehe noch stärker dahin, wo es dich hinzieht.
Das ist ein guter Ratschlag. Aber haben Sie ja dann gemacht, ne?
Ja.
Haben Sie auf Ihr Herz
genau.
gehört.
Genau, so ist es. Und ich bin auch absolut so zufrieden, wie es gelaufen ist. Es kommt häufig die Frage, wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, wäre ich nochmal Arzt. Aber ich bin ja von meinem Sternzeichen her Zwilling und Zwillinge sind neugierig. Also das habe ich jetzt erlebt. Ich wäre, glaube ich, dann, würde irgendwas anderes nehmen, wo ich auch diese Neugierde irgendwie befriedigen könnte. Ich wäre vielleicht bei der Kriminalpolizei, würde sowas irgendwie machen oder Pilot oder irgendwie sowas oder vielleicht Archäologe. Also ich glaube, der Antrieb bei mir persönlich ist schon die Neugierde, solche Dinge einfach aufzudröseln, so ein wissenschaftliches Interesse dran. Aber wenn ich dieses Leben jetzt hätte und ich sterbe und dann ist da wirklich so eine Pforte und jemand fragt, willst du das Gleiche machen? Würde ich sagen, nee, das haben wir jetzt einmal, jetzt machen wir es andere.
Abgehakt,
jetzt genau,
machen wir es anders.
Richtig.
Dann laden wir sie wieder ein. Kommen Sie nochmal. Ihr Buch heißt Der Darmdoc, wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst. Ich habe sehr viel gelernt heute. In dem Buch kann man noch viel mehr lernen.
Oh ja.
Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Dankeschön.
Danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.